Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode bei Digital Growth aktiver User-Generierung aus der Praxis. Heute wieder mit dem nächsten Gast. Ich freue mich auf meinen Gast, lieber Pascal von Karl. Pascal, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Mit dem kleinen Zusatz, es war wieder sehr ungewohnt für mich, meinen eigenen Namen auszusprechen.
Sehr schön, ja. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, auch da zu sein und auch einen Pascal auf der Gegenseite zu haben. Also ich freue mich auf den Austausch.
Ja, vielen, vielen Dank. Dann würde ich sagen, lass gar nicht so lange drumherum reden. Karl ist ja, glaube ich, lässt einen nicht so ganz direkt wissen, was ihr eigentlich macht. Deswegen erzähl mal, was macht ihr mit Karl?
Sehr gerne. Mit Karl, was wir machen, ist im Prinzip, wir helfen mittelständischen Eigentümern beim Unternehmensverkauf. Die Idee kommt daher, dass Kurosch, mein Mitgründer und ich, beide aus einer mittelständisch geprägten Region kommen, dort das Thema Unternehmensnachfolge, Unternehmensfortführung kennengelernt haben, dass das ein großes Thema immer wieder ist, für viele Eigentümer eine große Belastung auch. Auf der anderen Seite dann gesehen haben, im Bereich der Großunternehmen, Großkonzerne, dann gibt es sehr, sehr professionelle Prozesse für den Unternehmensverkauf, zur Unternehmensübergabe, M&A über Investmentbanken, Boutiquen etc., die bei den Prozessen unterstützen, wo wir dann gesagt haben, eigentlich müsste man diese großen Prozesse den kleineren Unternehmen zur Verfügung stellen unter der Verwendung von Technologie. Und das ist im Prinzip auch, was wir machen, dass wir sagen, am Ende des Tages, die meisten Unternehmen machen keine 5 Milliarden Umsatz, sondern eher 5 Millionen. Und für die Unternehmen bieten wir einen digital gestützten Verkaufsprozess fürs Unternehmen an, haben dafür eine Plattform, wo wir Käufer gelistet haben, wo wir recht genau wissen, was die Käufer an Kaufkriterien haben, was die suchen, und haben dann im Prinzip einen Prozess darum entwickelt, wie dieser Verkaufsprozess stattfinden kann.
Ja, sehr, sehr spannend. Wir hatten noch keine so Plattform bei uns, deswegen freue ich mich sehr. M&A-Prozesse sind auch sehr spannend. Ich glaube, da kann man einen ziemlich guten Deep Dive machen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Aber ich würde jetzt einfach mal aus Vermutung, wenn wir jetzt mal direkt auf das Thema Monetarisierung kommen, damit man mal so ein bisschen versteht, wie ihr auch Geld verdient, dann können wir gleich nochmal ein bisschen was auf Zahlen noch eingehen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr dann daran quasi mitschneidet, oder? Weil es ist ja eigentlich nichts anderes als eine klassische Vermittlung, ne? Und das passiert halt auf einer digitalen Ebene, auf eurer Plattform, und ihr erleichtert quasi den Prozess dahinter, oder?
Genau. Also wie wir monetarisieren, ist eigentlich sehr ähnlich zu, klassischen auch Beratungsunternehmen, M&A-Beratungen, dass wir eine Erfolgsvergütung haben. Das heißt, wir partizipieren an der Vermittlung, und für die Prozessunterstützung haben wir dann noch eine Aufwandsentschädigung, die während des Prozesses läuft, die dann aber auch mit der Erfolgsvergütung verrechnet wird.
Ja, und die ist bestimmt nicht klein, wenn es um gute Summen geht.
Genau, das ist auch das Spannende bei uns eigentlich, dass dadurch, dass man sehr schnell sehr nah an großen Beträgen ist, so der durchschnittliche Unternehmensverkauf bei uns ist so Größenordnung 6 Millionen Euro, geht bei knapp 1 Million Euro los, hoch bis knapp 50 Millionen, so was bisher der größte Deal so von der Größenordnung war. Und da ist man natürlich recht nah an großen Geldsummen, die bewegt werden. Und wenn man da ein paar Prozent an Erfolgsvergütung hat, sind das dann doch recht schnell Beträge, die, sage ich mal, aus Unternehmersicht dann interessant sind und Spaß machen.
Ja, das glaube ich. Jetzt würde mich natürlich interessieren, erstmal natürlich, wie viel Prozent sind es, zumindest in der Range. Aber was ich viel, viel spannender finde, warum ich diese Frage auch stelle, ist, du hast gerade eben was Wichtiges genannt, denn Monetarisierung ist bei euch quasi nichts anderes wie bei einer klassischen Beratung. So, jetzt würde mich aber mal interessieren, je nachdem, wie viel Prozent ihr nimmt und das vergleichbar zu einer klassischen Beratung, ob ihr es euch zum Beispiel erlauben könnt, mehr zu nehmen, weil ihr einen digitalen Prozess dahinter habt, der das quasi abbildet und keine klassische Beratung. Also vielleicht kannst du gewisse Prozentzahlen nennen, die ihr so veranschlagt und vielleicht auch aus der Branche etwas nennen. Und dann können wir mal schauen, wie hoch ist die Differenz zwischen diesen beiden Sachen, um mal ein bisschen darüber zu diskutieren, was macht ihr vielleicht besser, was macht ihr vielleicht anders als eine klassische Beratung und ob das vielleicht auch dazu geführt hat, dass ihr zum Beispiel niedrigere oder höhere Prozentzahlen an der Vermittlung nehmen könnt. Ja. Also wie schaut es vielleicht erstmal aus um nochmal den Recap zu machen, bei euren Prozentzahlen. Vielleicht fangen wir damit an.
Sehr gerne, genau. Also von der Größenordnung, wo wir liegen, ist irgendwo zwischen 3-6%, was wir normalerweise an Erfolgsvergütung nehmen, hängt immer von verschiedenen Faktoren ab. Hauptsächlich Größenordnung natürlich der Transaktionen, aber auch verschiedene andere Faktoren, wie viel müssen wir im Prozess noch machen, wie viel übernimmt der Eigentümer etc. Und das ist von der Größenordnung auch recht ähnlich zu dem, was andere Berater nehmen. Das vielleicht auch als Hintergrund, so unser Wettbewerber an sich ist eher so der Ein-Mann-Berater, der irgendwo in Bamberg sitzt und dort Unternehmensvermittlung macht und irgendwie in Bamberg auf der einen Seite Eigentümer kennt, auf der anderen Seite irgendwie 20 Investoren kennt und da versucht dann immer die Vermittlung vorzunehmen, da einen Käufer zu finden, was teilweise sehr gut funktionieren kann, häufig auch nicht so besonders gut funktionieren kann, aber es ist an sich ein extrem fragmentierter Markt mit extrem vielen sehr lokalen Beratern, wo irgendwie, vermutlich kein Berater irgendwie mehr als 1-2% Marktanteil insgesamt hat. Also da sind wir vermutlich irgendwie mittlerweile mit die Größten in dem Marktsegment schon. Und da ist es so, dass diese Berater auch einen sehr unterschiedlichen Ansatz zum Pricing haben. Also manche gehen dann eher drauf, dass sie eine hohe Aufwandsentschädigung nehmen, dafür aber nur 1-2% Erfolgsvergütung. Andere sagen, sie nehmen irgendwie, bis zu 10% Erfolgsvergütung, was dann teilweise auch schon in den Bereich geht, irgendwo schwarze Schafe im Markt. Dadurch, dass es kein geschützter Begriff ist, kann das an sich jeder machen. Das heißt insgesamt, super intransparent, wen es da am Markt gibt. Und ich glaube, so im Vergleich von unseren Preisen sind wir eher im höherpreisigen Segment angesiedelt. Das ist auch, wo wir bewusst hinwollen, dass wir sagen, wir wollen jetzt nicht über den Preis gehen, wir wollen nicht über den Preis den Kunden gewinnen, sondern darüber, dass wir sagen, wir haben eine höhere Abschlusswahrscheinlichkeit. Bei uns ist eine Verlässlichkeit da im Verkaufsprozess. Wenn man mit uns in den Verkaufsprozess geht für ein Unternehmen, dann hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. Und gerade so dieses Thema auch Unsicherheit, ist mein Unternehmen verkäuflich, für wie viel ist es verkäuflich, sind so Sachen, die Eigentümer extrem umtreiben, die für die sehr belastend auch sein können, und da versuchen wir anzusetzen und zu sagen, hier, dadurch, dass wir ein breites Käufernetzwerk haben, dass wir breit professionell ansprechen mit professionellen Prozessen, können wir diese Sicherheit und Verlässlichkeit im Verkaufsprozess herstellen, die der lokale Berater, dadurch, dass er einfach nur ein sehr lokales Netzwerk hat, gar nicht haben kann.
Das heißt aber auch, es spricht da schon von großer Bedeutung, wie lange es auch dauert, das Unternehmen dann zu verkaufen, ne? Also ich denke mal, ein Unternehmer, der sein Unternehmen verkaufen möchte, möchte das wahrscheinlich schnellstmöglich über die Bühne bekommen. Das heißt also, ich denke mal, auch in dieser Art Konkurrenzkampf gilt es vor allen Dingen bei euch um den Time-to-Value, wovon wir immer sprechen, auf einer klassischen Plattform, damit jemand den Mehrwert erkennt, aber bei euch noch mehr. Das heißt, wie schnell kann der Berater oder die Plattform Karl dafür sorgen, dass mein Unternehmen dann wahrscheinlich auch zu einem gewissen Vorstellungspreis verkauft wird oder halt das passiert nicht, dann hast du den Kunden definitiv verloren und er findet jemand anderen, der es bei ihm macht. Wie gestaltet ihr das? Seid ihr da auch schneller, seid ihr langsamer als klassische Beratungsunternehmen oder seid ihr da genau dieses Mittelmaß, dass man das vielleicht auch nicht immer sagen kann, dass das jetzt vielleicht 6 Monate, 12 Monate oder vielleicht 2 Jahre dauert?
Ja, also grundsätzlich ist das, glaube ich, was uns auszeichnet, dass wir dadurch, dass wir das sehr stark auch digital gestützt machen, sehr schnell machen können und auch dadurch, dass wir sehr standardisierte Prozesse an sich haben und auch eine hohe Schlagzahl an Prozessen haben, dass wir im Prinzip da viele Sachen auch irgendwo schon gesehen haben, wieder verwenden können, mitarbeiten können und dadurch auch deutlich schneller zu diesem, wie du sagst, Time to Value zu kommen, der für uns eigentlich ein Hauptpunkt ist, so dieser Punkt im M&A-Prozess, wo dann die Angebote vorliegen, wo der Eigentümer dann wirklich Kaufangebote erstmal unverbindlich auf dem Tisch hat und sieht, okay, es ist jetzt nicht nur abstrakt dieses Käuferspektrum, sondern es sind konkret diese sieben Käufer, die bereit sind, diese sieben Preise zu zahlen. Und das ist so eigentlich der Punkt, wo wir auch versuchen, dann auch zügig hinzukommen, dass man sagt, man kommt eigentlich zu dem Punkt, wo Angebote dann auch auf dem Tisch liegen, wo ja wir dadurch, dass wir auch über die Plattform im Zweifel recht schnell 200, 300 Käufer ansprechen können, einen Vorteil haben gegenüber klassischen Beratern, die teilweise sagen, sie, also bei uns der Anspracheprozess läuft im Prinzip so ab, dass wir über die Plattform, über einen Matchmaking-Algorithmus direkt Käufer vorgeschlagen bekommen, wo die passen könnten als Käufer. Dann geht bei uns nochmal jemand drüber, sagt, der passt nicht und spricht das final mit dem Eigentümer ab und dann werden die Käufer über die Plattform angesprochen. Und im Vergleich dazu ist es bei vielen Beratern so, die haben im Prinzip ihr, ja, ihr Rolodex, wo sie die ganzen Kontakte drin haben und wo sie dann die Leute eigentlich einzeln durchtelefonieren, um das Projekt vorzustellen. Deshalb aber auch sagen, sie können teilweise nicht mehr als 20 Käufer pro Woche überhaupt ansprechen, weil viel mehr Leute können sie nicht anrufen. Und das überfordert dann dadurch, dass sie einen deutlich aufwendigeren Anspracheprozess haben, auch einfach ihre Kapazität. Was natürlich dazu führt, dass vielleicht ist der erste von den 20 genau der, der es dann auch kaufen wird. Aber vielleicht ist es dann halt aber auch irgendwie der Käufer 199. Das heißt, im Schnitt sind wir da deutlich schneller im Prozess und können auch parallel ansprechen, was den Vorteil hat, dass dann eigentlich auch alle parallel die Chance haben, Angebote abzugeben, was dazu führt, dass man im Zweifel einen kompetitiveren Prozess hat, was aus Verkäufersicht, und wir arbeiten eigentlich zu 80% für Verkäufer, immer sehr schön ist, weil du dann natürlich die Auswahl hast und dann im Zweifel auch eine bessere Verhandlungsposition hast, als wenn du wirklich nur ein Angebot auf dem Tisch hast.
Ja, klar, du hast auch mehr einfache Auswahl und kannst dann vielleicht am Ende des Tages dann auch den besseren Preis erzielen, ne? Weißt, wenn du statt zwei Angeboten und das höchste ist 5 Millionen und da kommt da 10 Angebote und das höchste ist 7 Millionen, ja, dann nimmst du natürlich das mit 7 Millionen, weil das einfach viel, viel besser ist. Und ihr konntet so dem Kunden einfach mehr bieten, ne? Klar kann man das am Ende schlecht sagen, weil du ja gar nicht weißt, ob mehr gekommen wäre, wenn du das jetzt vielleicht woanders gemacht hättest. Das ist ja immer so dieses quasi Problem. Aber ich glaube, wenn ihr dort viele Verkäufer abbildet oder beziehungsweise auch viele Käufer, dass ihr einfach eine größere Wahrscheinlichkeit dem Kunden auch kommunizieren könnt, dass es zu einem schnelleren Verkauf und auch das zu einem besseren Preis kommt, weil ihr einfach so viele Käufer auf der Plattform habt. Und jetzt sprechen wir die ganze Zeit von so vielen Käufern, oder ich habe es jetzt so gesagt. Wie viele Käufer und Verkäufer habt ihr denn auf der Plattform?
Genau. Wie viele Käufer haben wir? Wir haben mittlerweile über 2500 registrierte Käufer bei uns auf der Plattform. Das bedeutet, das sind Käufer, die bei uns A, Kontaktdaten natürlich hinterlassen haben, aber B, auch sich mindestens eins, vielleicht auch mehr Kaufprofile angelegt haben, wo wir sehr granular erfassen, welche Größenordnung ist das in Bezug auf Umsatz, Mitarbeiter, Gewinngrößen, Betriebsergebnis und dann aber auch, in welcher Region ist das. Bei uns teilweise Unternehmensverkauf kann regional sein. Es gibt Leute, die sagen, ich will mich selbstständig machen als Käufer, ich wohne aber in Frankfurt und ich bin nur bereit, irgendwie 2 Stunden rund um Frankfurt ein Unternehmen zu kaufen. Kann aber auch Deutschland oder europaweit sein, wenn das Finanzinvestoren sind, Private Equities, die sagen, für mich ist relevant, dass die Marge hoch ist. Für mich ist eigentlich egal, ob das jetzt irgendwie in der Nähe von Frankfurt ist oder ob das irgendwo in Norddeutschland ist. Für mich ist eher Branche und Marge relevant. Mhm. Das heißt, da gibt es sehr unterschiedliche Präferenzen auf Käuferseite, die wir abfragen, auch für Industrien haben wir selbst internen Industriebaum entwickelt mit über 2400 Industrien, wo man, wenn man möchte, sehr granular auch sagen kann, ich suche wirklich nur Verpackungsunternehmen im Bereich nachhaltige Verpackung oder ich kann sehr high-level sagen, ich suche Unternehmen im IKT-Bereich. Das heißt, da gibt es auch die Spannbreite von auf der einen Seite Käufern, die sehr generisch suchen und sagen, es muss irgendwas mit digital und Internet zu tun haben, und andere gibt es, die sagen, ich bin Verpackungsunternehmen. Wenn es andere Verpackungsunternehmen gibt, die zum Verkauf stehen, dann bin ich super interessiert. Aber bis dahin will ich eigentlich von euch nicht ständig irgendwie angepingt werden mit neuen Deals. Und das ermöglichen wir eigentlich, dass wir beide Arten von Käufern da auch abdecken können. Also die, die sagen, ich will eigentlich alle Deals sehen, und die, die sagen, ich will nur diese speziellen Deals sehen.
Ja, da, um da mal so einen Umfang zu machen, wie viel die ihr jetzt habt, sage ich jetzt einfach mal von den Zahlen, die du jetzt genannt hast, ist das viel in der Größenordnung, was ihr jetzt schon vorzuweisen habt, in Bezug auf beide Seiten? Und bevor ich jetzt was dazu sage, wollte ich dich jetzt einfach erstmal fragen, was so deine Einschätzung dazu ist, was ihr momentan aktuell an aktiven Nutzern auf der Plattform habt.
Genau, also ich glaube, was da wichtig ist, zu sehen, dass wir halt in einem sehr speziellen, nischigen Markt sind. Ich glaube, in einer, B2C-App sind 2500 Nutzer, ist quasi so gefühlt gerade nach ein paar Tagen nach dem Launch. In unserem Segment ist es, glaube ich, relativ viel. Dadurch, dass das sehr, sehr individuelle Kunden sind, in der Form, dass das sehr, also sehr hoch aufgehängte Entscheider normalerweise sind. Also wir haben normalerweise dann, das sind dann Partner bei Private Equity Fonds, das sind Geschäftsführer von größeren strategischen Unternehmen. Das müssen Leute sein, die in der Lage sind, über bestimmte Formen oder Wege Akquisitionen im Bereich von mehreren Millionen Euro zu tätigen. Deshalb ist auch so, dass wir alle Käufer manuell verifizieren, um sicherzugehen, dass das auch valide Käufer sind. Das heißt, ich glaube, dafür, dass es sehr, High-Value-Kunden in dem Sinne sind, sind es dann schon recht viele und auch sehr kuratiert in der Art und Weise, wie das Leute sind. Also das sind dann auch beispielsweise Family Offices, die bewusst auch versuchen, möglichst unterm Radar zu fliegen, weil sie eigentlich nicht gesehen werden wollen und angesprochen werden wollen, die dann proaktiv auf uns zukommen und sagen, hier, wir verwalten das Vermögen, wir würden gerne zukaufen, in dem und dem Bereich, sprecht uns gerne an, aber wir wollen das eigentlich möglichst diskret und anonym auch machen. Und genau, ich würde schätzen, dass so im Bereich der Finanzinvestoren wir vermutlich so 80 bis 90% der Finanzinvestoren, die in Deutschland aktiv sind, mittlerweile auch auf der Plattform registriert haben.
Ja, also geht es für euch darum, dann auch mehr Leute zu finden, die das dann einfach verkaufen wollen.
Genau,
Gehe ich
also
jetzt mal von aus.
das zum einen, und zum anderen Käufergruppen. Also bei uns die Käufergruppen, gibt es auch unterschiedliche Gruppen. Also sind drei Gruppen von Käufern. Das sind zum einen die Finanzinvestoren. Da haben wir eine sehr, sehr gute Abdeckung, glaube ich, mittlerweile, wo wir auch sehr gezielt in die Kundenakquise gegangen sind, geschaut haben, dass wir die sehr gezielt ansprechen. Die zweite Kategorie sind strategische Käufer. Das heißt, das sind größere Unternehmen, die in ihrer Branche zukaufen. Also Beispiel das Verpackungsunternehmen, das andere Verpackungsunternehmen kauft. Und das dritte sind Privatpersonen, die sagen, hier, ich habe im Zweifel 20, 25 Jahre bei Bosch gearbeitet, ich bin irgendwie Abteilungsleiter, ich habe genug Geld verdient, ich will mich aber nochmal selbstständig machen. Das nicht durch eine eigene Gründung, sondern das über den Weg eigentlich ein Unternehmen zu übernehmen und weiterzuführen. Und in dem Bereich, glaube ich, da gibt es noch sehr viel Potenzial auch. Da gibt es noch viele von diesen MBI-Kandidaten, die wir da für uns gewinnen können, wo wir auch gerade recht aktiv dabei sind, auch über verschiedene Kanäle, zum Beispiel auch Presse, was da für uns sehr gut funktioniert, tatsächlich als Akquisekanal weitere Investoren zu gewinnen. In dem Bereich so Finanzinvestoren, da haben wir, glaube ich, mittlerweile zumindest für Deutschland eine sehr, sehr gute Abdeckung.
Ja, dann lass uns doch ein bisschen darüber sprechen, was ihr denn dann tatsächlich vielleicht erstmal getan habt, um an diese Anzahl zu kommen auf beiden Seiten. Ich würde sagen, wir fangen mit einer Seite an und wir nehmen vielleicht erstmal die Seite, die du schon angesprochen hattest. Nämlich, ihr habt viel, es sind ja die Investoren gewesen, die ihr so onboardet habt, ne? Du hast jetzt ein bisschen was zur Presse erzählt. Ist das wirklich der Hebel gewesen, der für euch am besten funktioniert hat? Also war es tatsächlich die Presse? Und wenn ja, war es quasi klassisch, ich sage jetzt mal Wirtschaftswoche, Handelsblatt, Frankfurter Allgemeine etc. oder wie sahen dort eure Prozesse aus in der PR?
Ja, nee, also Presse ist jetzt was wir in letzter Zeit verstärkt auch gemacht haben, was auch so flankierend sehr gut funktioniert hat, was aber jetzt nicht der, sag ich mal, initiale Hebel war, da Investoren zu gewinnen für die Plattform, sondern initial, wie wir vorgegangen sind, dass wir eigentlich am Anfang erstmal, ja, klassisch Two-Sided Marketplace auf der Supply-Seite angefangen haben, da Unternehmen zu gewinnen und dann auch sehr gezielt Investoren angesprochen haben und gesagt haben, hier, wir haben Unternehmen in der, sag ich mal, IT-Systemhaus zum Beispiel, haben dort Käufer angesprochen, auch Finanzinvestoren angesprochen, A, für den Deal, B, dann aber auch direkt für die Plattform. Das heißt, so dieses Thema so direkt auch erstmal einen Wert kreiert, in dem Sinne, dass sie direkt einen Deal gesehen haben und sie dann auch wussten, okay, was für Deals sehe ich da, wenn ich mich da anmelde, wenn ich auf die Plattform gehe. Und das hat für uns eigentlich recht gut funktioniert, im Prinzip diese direkte Ansprache mit einem Projekt und dann der Möglichkeit, sich anzumelden. Und was dann auch recht gut funktioniert hat eigentlich, ist, dass die das dann weitergetragen haben über Word of Mouth. Am Ende ist diese, ja, Szene der Private Equities dann doch so gut vernetzt, dass da viel auch untereinander gesprochen wird. Und gerade wenn man das dann noch über Social Media flankiert, also LinkedIn bei uns konkret, was da relevant ist als Medium, sieht man, dass das dann doch häufig irgendwo Sachen geliked werden, das sehen andere Leute und man dadurch eigentlich so im Investorenkreis es schafft, sich einen Namen aufzubauen.
Wie habt ihr die angesprochen?
Viel über E-Mail-Marketing tatsächlich.
Okay, das heißt,
und ja.
Lass uns das ein bisschen ausschlachten gerne. wie seid ihr an die Daten gekommen?
Genau, also viel über dann, oder wie sind wir an die Daten gekommen? Es gibt verschiedene Quellen für Daten zu, ja, Finanzinvestoren. Häufig haben die auch auf ihrer Homepage, weil sie angesprochen werden wollen für Deals, Kontaktdaten, wo sie sagen, hier, das ist quasi unsere Dealadresse, sind dann initial mit dem Deal auch in einer manuellen Ansprache an sich auf die Leute zugegangen, haben geschaut, okay, dass man da möglichst nah an den Entscheider rankommt und dann den sowohl den Deal als auch dann den Sign-up vorschlägt und das natürlich irgendwo, genau, schaut, dass man das in der Art macht, dass es jetzt nicht irgendwie spammig rüberkommt, sondern in der Art auch kuratiert, dass das für die Leute als wertvoll empfunden wird.
Ja, klar, also da darfst du ja nicht zu viel raushauen. Da würde mich jetzt dann interessieren, wie habt ihr das dann gemacht? Also wie viele Investoren haben dann quasi dieselbe Mail bekommen? Oder hat jeder eine unterschiedliche Mail bekommen? Weil, also hat dann damit nämlich jeder Investor auch denselben Deal bekommen?
Nee, waren dann unterschiedliche Deals, aber also waren dann schon immer, würde ich mal sagen, Größenordnung zwischen 50 und 200 Investoren, die man dann angesprochen hat oder und die dann versucht auch möglichst, ja, customized anzusprechen in der Form, dass es natürlich eine ähnliche E-Mail war, aber mit verschiedenen Blöcken, die dann angepasst wurden und auch gerade in diesem Segment muss man sehr genau drauf schauen, also wie formuliert man die Themen? Das sind Leute, die extrem zeitlich eingebunden sind, die alles sehen und auf alle Sachen draufschauen, aber auch sehr schnell entscheiden, ist das wertvoll, ist das nicht wertvoll. Das ist im Zweifel dann der, ja, Private Equity Partner, der gerade am Flughafen steht und irgendwie auf dem Handy sich die E-Mail durchschaut und innerhalb von 10, 15 Sekunden versucht zu entscheiden, will ich das anschauen oder tue ich es löschen. Das heißt, man muss sehr schnell in der E-Mail-Copy dann auch insofern auf den Punkt kommen, dass man sehr schnell sagt, um was geht's, was will ich, was sind die nächsten Schritte, was musst du machen, wo kann das hingehen, dass man sehr, sehr schnell und prägnant eigentlich da auch die Vorteile kommuniziert, aber auch davon ausgehen kann, die Leute sind sehr, literate, in dem Sinne, dass sie verstehen, wenn man Sachen in Bullet Points im Zweifel kommuniziert, können die sich die Zusammenhänge denken und kriegen das auch kombiniert. Das heißt, man muss da eigentlich nicht besonders viel erklären oder ausführen, sondern wenn das was ist, was für sie wertvoll ist, dann erkennen die das auch innerhalb von 10, 15 Sekunden.
Okay, aber war das also, ich glaube, um die Copy können wir uns gleich drehen. Vielleicht kannst du gleich mal so ein kleines Beispiel geben, was ihr so klassischerweise geschrieben habt. Jetzt würde mich noch interessieren, du hast ein bisschen gesagt, es ging schon darum, dass das eine persönliche Ansprache ist und dass es eine Customized ist. Die Frage ist jedoch, wenn ich mir das nüchtern betrachte und es sind 50 bis 250 Investoren pro Deal, dann sind das ganz schön viele E-Mails, die rausgehen. Dann würde ich an der Stelle sagen, das muss man automatisieren.
Genau.
Ist es auch so gewesen, dass es zu einer gewissen Grad automatisiert worden ist?
Genau.
Oder wurde das wirklich alles manuell gemacht? Ich kann es mir nicht vorstellen.
Nee, genau richtig, wie du sagst, das ist was, was automatisiert stattgefunden hat, aber das insofern customized wirkt und gewirkt hat, als dass wir die Leute in, sag ich mal, in Segmente eingeteilt haben und dann per Segment eine entsprechende Ansprache gemacht haben. Und dadurch fühle ich mich dann als im Zweifel Finanzinvestor oder auch strategischer Investor, wenn da drin steht, dass ein Unternehmen aus ihrer Branche, es könnte Synergieeffekte geben und ich bin in dieser Branche und es könnte Synergieeffekte geben, dann habe ich das Gefühl, ich werde persönlich angesprochen, auch wenn ich im Zweifel irgendwie in einer Automation drin bin, wo auch noch einige andere angesprochen werden. Also das ist im Prinzip so dieser schmale Grat zwischen es ist automatisiert, aber es hat genug Elemente drin, als dass es auf das Segment gut wirkt und gut passt, ja.
Ja, dann kannst du ja vielleicht kurz ein Beispiel geben. Wie sah so eine typische E-Mail aus? Also ich schätze mir jetzt nicht, da stand Hi Dieter. Wir haben gesehen, nee. Du bist Finance Investor, wir haben hier einen geilen Deal für dich, schau mal rüber.
Nee, genau, das wäre mal ein spannender AB-Test gewesen, zu sehen, wie da die Antwortrate ist, aber so sahen die E-Mails dann nicht aus. Also erstes Thema bei E-Mails, was ist relevant, schon mal Betreffzeile, wird die E-Mail überhaupt aufgemacht, so, wo wir stark dazu übergegangen sind, eigentlich in der Betreffzeile schon zu versuchen, möglichst viel zu kommunizieren, im Sinne Unternehmen, spannendes Unternehmen oder eigentlich spannendes IT-Unternehmen zum Verkauf, 12 Millionen Euro Umsatz, 1,2 Millionen Euro Gewinn in Norddeutschland. So. Das ist dann schon ein recht langer Betreff, aber so in der Art, dass man zumindest schon mal die Key Facts, von denen wir ausgehen, dass die für den Käufer spannend sind, eigentlich direkt schon mal oben platziert hat. Also, dass man nicht versucht, irgendwie die spannenden Infos in der Hinterhand zu halten und dann irgendwo unten noch zu nennen, sondern dass man eigentlich, soweit es geht, sofort top-down die relevanten Infos reinnimmt und dann in der E-Mail nochmal kurz ausführt und dann schreibt, sehr geehrter Herr Doktor, sowieso, wir sind von einem Unternehmen in diesem Bereich mandatiert worden für den Verkaufsprozess. Wir glauben, dass das Unternehmen aufgrund ihres Investmentprofils sehr spannend sein kann. Unter folgendem Link finden Sie weitere Informationen zum Unternehmen. Dort können Sie auch sofort digital eine Vertraulichkeitserklärung unterschreiben, um dann Einblicke zu den genaueren Zahlen des Unternehmens zu erhalten. Mhm. Das heißt, dass man eigentlich direkt erklärt, um was geht's und dann aber auch in einer recht kurzen Mail sagt, okay, wo gibt es mehr Informationen und wie sieht der Prozess aus, dass die Person eigentlich sofort weiß, okay, auf was lasse ich mich ein und dann weiter unten steht dann irgendwo noch der Teil zu, wer ist Karl, was macht Karl, warum sollte ich mich da auch noch weiter registrieren, aber das Ziel ist eigentlich da, möglichst schnell auch die Leute erstmal dazu zu bringen, dass sie entweder auf die E-Mail antworten oder auf den Link gehen, sich online dann noch mehr Informationen zum Unternehmen anschauen, das im Verkauf ist und dann dort die Möglichkeit haben, sich auch zu registrieren.
Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage. Was passiert im nächsten Schritt, wenn derjenige sich den Deal anguckt? Wo wird der hingeschickt und was passiert? Weil das Ziel, das Ziel davon ist ja, einen neuen Nutzer für die Plattform zu gewinnen. Das heißt, es muss ja irgendwo in dieser ganzen Journey vorkommen oder mit untergebracht werden. Jetzt denke ich mir, jetzt nehme ich mal vorweg was, dass es darum geht, dass er sich das Exposé oder wie man das dann auch immer nennt, den Deal nennt man so das ja, dass er sich das anschaut und quasi in den Registrierungsprozess zur Plattform geschickt wird, damit er sich registriert. Vielleicht kann er es vorher auch gar nicht angucken. Und das sei nochmal gesagt, ich weiß nicht, wie euer Prozess aussieht. Das ist jetzt einfach eine Vermutung. Oder es ist genau the other way around, dass er quasi den Deal einfach zugeschickt bekommt und dann hat er den Hinweis darauf, dass er sich dort registrieren kann, um das Unternehmen oder mit den und den Benefits etc. pp. Wie sieht's da aus? Wie war das bei euch?
Genau, also wie bei uns die Journey im Prinzip aussieht, ist, dass, also das vielleicht auch nochmal vorweggeschoben, das sind Investoren auch, die davor von dem Eigentümer freigegeben wurden. Das heißt, das ist jetzt nicht breit gestreut, welche Transaktion das ist, sondern das ist in gewisser Weise schon auch vorselektiert und kuratiert, wer da angesprochen wird. Und die Person kann dann, wenn sie die Ansprache erhält per E-Mail, kann sich online dann auf dem Deal-Teaser weitere Informationen zu dem Unternehmen anschauen, anonymisiert. Das heißt, ich weiß noch nicht, um welches Unternehmen es geht. Ich weiß nur, es ist Projekt Venari, es ist im Industriebereich, es ist Industriemontage, es ist in Region Norddeutschland und ich kann weiter unten irgendwo noch eine kurze Beschreibung lesen, die aber keinen Rückschluss darauf zulässt, was es jetzt eigentlich genau für ein Unternehmen darstellt. Und dann kann ich
bei mehr Infos anmelden.
Genau, bei mehr Infos heißt dann Vertraulichkeitserklärung. Vertraulichkeitserklärung heißt, du musst dich auch irgendwo anmelden. Und das ist dann eigentlich der Punkt, wo wir die Leute dann auch zumindest Kontaktdaten haben. Und von da ist dann eigentlich der nächste Schritt in unserer Journey ist eigentlich zweigeteilt. Zum einen will man natürlich für diese Transaktion den Investor durch den Prozess bringen. Zum anderen will man aber auch, dass der nochmal genauere Informationen hinterlegt zu, welche Unternehmen sucht er genau, was möchte er kaufen, was sind die Kaufkriterien. Im Zweifel auch, was hat er an Unternehmen im Portfolio, zu denen das passen könnte. Thema Synergieeffekte. Und das heißt, wir haben eigentlich dann zwei Themenstränge, die parallel laufen, mit denen wir dann den Kunden bespielen.
Okay. Super, super spannend, diese Journey zu verfolgen und das jetzt auf dieser einen Seite zu sehen, hat euch ja extrem dazu verholfen, dass es tatsächlich dann auch so ist, dass ihr es gut kombiniert habt, ne? Also es ging jetzt nicht nur einfach darum, hey, schau dir das mal irgendwie an und das verläuft sich irgendwie so ein bisschen im Wind, sondern das ist ja schon smart gedacht, dass man das Ganze miteinander verbindet, weil ihm würdest, stell dir vor, du würdest das jetzt changen und du würdest ihm alle Infos geben. Ja, warum soll er sich dann noch bei dir anmelden? Ja, da hat er keinen Grund mehr für, wahrscheinlich. Und ihr kombiniert das Ganze halt miteinander und deshalb funktioniert diese ganze Geschichte auch so gut. Kann ich übrigens auch nur aus Erfahrung machen, haben wir schon selbst für uns gemacht und auch für Kunden. Das heißt, kann ich sehr gerne weitergeben, was ihr macht. Jetzt abschließend dazu ist natürlich interessant, wie sahen so die Conversion-Zahlen dabei aus, ne? Also wie viele Leute habt ihr angeschrieben, hast du schon gesagt, so zwischen 50 und 250 pro Deal, sage ich jetzt einfach mal, ne? Und was ist am Ende des Tages wirklich real dabei hängen geblieben an Leuten, die sich auf Call registriert haben?
Genau, gibt es, glaube ich, ziemlich unterschiedliche Conversion-Zahlen, je nachdem, in welchem Schritt vom Prozess man ist und in welchem, auch welcher Deals ist tatsächlich. Aber grundsätzlich, das vielleicht vorangeschoben, aber so inhaltlich, wo die lagen, ist irgendwo zwischen 5 und 50% im Maximum. Wenn es ein extrem spannender Deal ist, extrem spannende Transaktion, wo es ein gutes Targeting ist, und wo es natürlich auch das vielleicht auch noch dazu gedacht, es bleibt natürlich nicht bei einer E-Mail so, sondern auch das Thema Follow-ups zu schauen, wenn jemand im Prozess ist, dem zu erinnern, dass es weitergeht im Prozess. Das sind Sachen, die man mitdenken muss und die auch dazu gehören, dass man das natürlich irgendwo, wenn man nicht nur den Happy Path sich durchdenkt, okay, der kriegt die E-Mail, der meldet sich an und registriert sich, sondern was passiert, wenn A, er macht die E-Mail auf, aber meldet sich nicht an. B, er geht online drauf, schaut sich's an, geht aber nicht weiter. Oder er hinterlässt Kontaktdaten, tut dann aber nicht weiter im Prozess gehen. Dass man da überall auch diese Seitenpfade sich durchdenkt in der Journey und überlegt, okay, wie sieht dann eigentlich die Reactivation aus? wenn mir jemand an einem bestimmten Punkt rausfällt im Prozess. So, was sind die Probleme, was sind irgendwie die Pain Points im Zweifel, was sind die Punkte, so, warum fällt er raus am Ende? Meistens, weil er nicht den Wert sieht im nächsten Schritt oder weil er gerade keine Zeit hat und es dann vergisst, und sich da genau zu überlegen, wie kann man die adressieren und wie kann man da ansetzen und sagen, okay, wenn er hier rausgefallen ist, dann müsste es ja irgendwo, muss es ein Thema geben. Ich kann darüber entweder über einfache Reminder gehen oder ich kann darüber gehen, dass ich nochmal die Value Proposition klar kommuniziere und nochmal klarer mache und klarstelle, so, was ist eigentlich der Vorteil, jetzt in den nächsten Schritt zu gehen und weiterzugehen im Prozess.
Ja, also diese Pfade, die muss man sich sehr gut ausdenken. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrung dabei ist, aber da geht es natürlich auch, weil der Kontakt ist ja kalt, der kennt euch ja gar nicht. Das heißt also, man muss mal erstmal abwägen, darf man den überhaupt anschreiben? Darf man das nicht? Im B2B darfst du es, das ist so zumindest unsere Erfahrung. Da muss man immer hinter sagen, keine Rechtsberatung. Ja, es ist keine Rechtsberatung. Aber wie ist eure Erfahrung? Also wie viele E-Mails schickt ihr, wenn er zum Beispiel nicht öffnet? Ich kann dir sagen, wie wir das machen. Zum Beispiel, wenn er nicht öffnet und nicht liest, würde ich dieselbe E-Mail nochmal schreiben mit einem anderen Betreff. So, das würde ich als erstes machen. Dann gibt es den Weg, er öffnet und antwortet. Dann wird wahrscheinlich eine manuelle Antwort kommen, in einer gewissen Art und Weise. Und es gibt natürlich noch, er liest Mail aber öffnet die Mail, aber er antwortet nicht. Wie viele E-Mails würdet ihr dann schreiben? Weil zu irgendeinem gewissen Grad ist dann derjenige dann vielleicht auch genervt, wenn er zu viele E-Mails bekommt und in welchem Abstand, ne? Wir haben so rausgefunden, dass so 3 Tage Abstand zwischen E-Mails immer ganz gut funktioniert, und wir schicken maximal, glaube ich, 3 Mails. Mehr machen wir nicht.
Ja, das deckt sich eigentlich ziemlich eng mit dem auch, wie wir auch an die Sache rangehen, dass wir auch gerade, sag ich mal, bei so Themen auch sagen, maximal 3 bis 4 Mails eigentlich, weil, wie du sagst, du willst auch nicht deine Marke irgendwie negativ konnotiert haben, dass Leute sagen, hier, das sind die, die mich zuspammen oder sowas, sondern wenn da keine Reaktion kommt, dann will man da eigentlich relativ zügig,
man muss ihn eigentlich rausschmeißen, ne? Also da bleibt einem dann irgendwann nichts anderes übrig. Man muss aber auch dazu sagen, es wird Leute geben, die negativ darauf antworten. Also darauf muss man sich einfach einstellen. Und das muss an einem eigentlich abprallen. Weil nur weil dir jetzt von 200 Leuten 3 geschrieben haben, schreib mir nie wieder oder ich zeig dich an oder sonst was. Damit muss man ganz normal rechnen. Das ist völlig normal Deutschland. Also so muss man das sagen, es geht um Datenschutz, und den einigen ist das gar nicht bewusst, dass es legal ist. Und ne, ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen damit sind, aber ihr werdet bestimmt auch nicht nur positive Nachrichten bekommen haben.
Gehe ich jetzt mal von aus. Ich glaube, da muss man, also wie du richtig sagst, da muss man sich darauf einstellen, dass auch einige sagen, bitte nehmen Sie mich raus, und dann sollte man auch einen Prozess dafür haben, dass man das sauber macht. Also wir haben auch immer einen Prozess dafür, dass wenn jemand negativ irgendwie reagiert, dass wir Leute auch nicht weiter ansprechen, weil das Ziel ist, am Ende des Tages nicht irgendjemanden auf die Nerven zu gehen, sondern das Ziel ist, Leute zu gewinnen, die Interesse an dem Thema haben. Ich meine, das ist ja auch, wie das läuft, eigentlich immer unter diesem Schlagwort berechtigtes Interesse. Darum geht es ja am Ende des Tages auch, dass man Leute anspricht, für die das interessant ist, dass man bei denen die richtige Balance findet, dass man sie genug bespielt, dass sie auch das Thema auf dem Schirm haben, sehen und nutzen, aber auch nicht so weit, dass sie sagen, okay, das ist total spammy und ich fühle mich hier belästigt.
Ja, okay.
Genau.
Und vielen Dank.
Das, ja, gerne. Vielleicht das noch nachschiebend, auch weil du gefragt hast, auch Zeitabstand, super interessant, ist bei uns nämlich genauso, dass wir auch 3 Tage üblicherweise bei E-Mails dazwischen machen, und das eigentlich so das ist, was sich bei uns in der Erfahrung eigentlich ganz gut auch bewährt hat, dass man da 3 Tage zwischen E-Mails an Zeit lässt, um Zeit zu geben, es zu lesen, zu reagieren, aber auch nicht so viel, als dass man das Thema vergessen hat.
Das stimmt. Ich meine, da kann man sehr viel rumtesten, ne? Bei manchen ist es 1 Tag, 2, 3, 4, 5. Aber ich denke auch, dass 3 Tage genügen sollte, um demjenigen die Chance zu geben, zu lesen, zu öffnen, zu antworten oder auch nicht. Deswegen ziemlich lustig, dass wir da übereinstimmen. Scheint wohl ganz gut zu funktionieren. Hier nochmal der Beweis. Es scheint zu funktionieren. Das freut uns natürlich. Dann würde ich sagen, kommen wir mal ganz kurz noch zur anderen Seite und so Richtung Abschluss. Denn das ist die Seite, die mich jetzt persönlich mehr interessiert. Denn ich glaube nicht, dass es einfach ist, Unternehmen zu finden, die verkaufen wollen. Ihr Unternehmen oder Unternehmer zu finden, die ihr Unternehmen verkaufen wollen. Da würde mich jetzt wirklich unglaublich interessieren, wie findet ihr die? Also wie überhaupt identifiziert ihr die? Weil ich glaube, die Schwierigkeit besteht nicht darin, sie überzeugen, warum sie es bei euch machen sollen, sondern eher die Schwierigkeit ist, wie identifiziere ich jemanden, der sein Unternehmen verkaufen will? Berichte doch mal, Pascal, wie habt ihr das gemacht?
Absolut. Also wie wir es gemacht haben, tatsächlich läuft bei uns relativ viel über Online-Kanäle. Das ist auch ein Thema, so in der Anfangsphase, als wir mit Karl gestartet haben, wo uns Leute auch erklärt haben, so Unternehmensverkauf ist ein Vertrauensgeschäft, da wollen Leute mit Leuten sprechen, das läuft über Netzwerke und niemals im Leben könnt ihr da irgendwie mit einem Online-Thema erfolgreich sein, weil das ist zu vertraulich, das wird nicht funktionieren, das läuft über die Old Boys-Netzwerke, so da kommt ihr über einen Online-Ansatz nicht rein. Gleichzeitig sieht man zum einen in Studien, zum anderen aber auch im Search Volume, dass dieses Thema eigentlich recht viel online gesucht wird, dass Leute sich online informieren, was auch sich dann quasi auch in User-Tests bzw. User-Interviews auch bewahrheitet hat oder auch gefestigt hat, sodass Leute häufig einfach nicht genau wissen, mit wem sie über dieses Thema reden sollen. Also ich bin immer der Lokalfürst, der mein Unternehmen hat, irgendwo in der Schwäbischen Alb. Ich bin eigentlich die Person, die immer alles weiß und alles entscheidet. Und bei dem Thema weiß ich es jetzt eigentlich nicht so richtig. Und ich will gleichzeitig nicht mit meinen Mitarbeitern drüber sprechen, um keine Verunsicherung zu erzeugen. Ich will, oder häufig wird es in der Familie besprochen, aber dann weiß die Ehefrau auch nicht unbedingt viel mehr oder weiß jetzt auch nicht, wie man an das Thema rangehen soll. Teilweise auch so, dass Leute tatsächlich dann bei uns landen, die sagen so, ja, also ich wurde so ein bisschen von auch meiner Familie dazu immer freundlich angestoßen, mich um dieses Thema zu kümmern, weil das einfach so eine extreme Belastung ist. Mhm. Und die Leute sprechen dann teilweise mit ihrem Steuerberater, mit ihrem Bankberater, die aber auch meistens nicht so wirklich helfen können. Und dann ist auch in der Zielgruppe mittlerweile eigentlich der Weg, dann online zu schauen, online zu suchen, dass sie eingeben, ja, Unternehmensnachfolge, Vorbereitung, Unternehmenswert, was ist meine Firma wert, Verkauf, Industrie, Fräsbetrieb in Bayreuth und solche Themen dann in Google eingeben und sich dann online informieren.
Ja, aber es ist ja nicht so wie vorher bei den Investoren. Da kannst du ja jetzt nicht einfach die Daten einsehen. Das heißt, es ist ja ein viel krasserer Prozess, der viel besser und stark validiert werden muss. Denn du kannst ja nicht irgendwie hingehen und auf gut Glück jetzt mal unter einen Familienbetrieb XYZ anschreiben und sagen, so, ich klopfe jetzt mal und sage, hey, du willst vielleicht dein Unternehmen verkaufen, mach das mal bei uns. Sondern ihr müsst euch ja richtig bewusst sein, dass das jemand ist. Das heißt, ihr müsst ja eher einen Sogeffekt erzeugen, dass die Leute zu euch kommen. Das heißt also, wird wahrscheinlich der Fokus gewesen sein, irgendwie Google, oder? Google Ads, genau. Google SEO etc. Oder war da auch noch was völlig anderes?
Genau, das war eigentlich erstmal so der Weg, über den wir auch gegangen sind, so im Sinne von, dass wir uns eher darauf einstellen müssen, dass wir die Leute, wenn sie dann sich mit dem Thema beschäftigen, auch abgreifen, dass die bei uns landen, wofür wir auch recht früh dann die Domain nachfolger.de gekauft haben, um dort Content rund um das Thema Unternehmensnachfolge zur Verfügung zu stellen. Wie bereite ich mich darauf vor? Welche Steuern fallen an? Und so weiter, um eigentlich so dieses Thema Vertrauensaufbau auch im digitalen Umfeld stärker hinzubekommen, dass die Leute das kennen, das lesen, auch sehen, okay, das ist qualitativ hochwertiger Content, der hilft mir weiter und dann irgendwann kommt der Punkt so, okay, jetzt will ich mein Unternehmen bewerten, dann kann ich hier in dieses Tool Unternehmenswertrechner gehen. Ich will die Steuerlast berechnen, die beim Verkauf für mein Unternehmen anfallen würde, dann kann ich in das Tool Steuerrechner gehen und mir da eine Schätzung abgeben lassen. Oder ich will auch irgendwo mal ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren, mich informieren, wie sieht das denn aus? Und das sind dann so die Wege, über die wir dann schrittweise eigentlich die Kontakte aufbauen und dann auch versuchen, irgendwo in dieses persönliche Gespräch zu kommen, weil am Ende das erfahrungsgemäß dann schon immer notwendig ist, auch um Eigentümer irgendwie zu diesem Thema abzuholen, Vertrauen aufzubauen, um dann Fragen auch zu beantworten und die weiteren Schritte im Prozess dann einzuleiten.
Ja, kein einfaches Thema. Und sehr davon getrieben, auch persönlich zu sprechen. Und dafür musst du als Unternehmen ja auch erstmal die Kapazitäten dafür haben. Das heißt also auch immer diese, ich nenne das ja einfach mal aus der Enterprise-Software. Ja, das ist klar, dass du irgendwie so einen Demo-Call hast, der muss irgendwie geführt sein, weil die Demo, die Software kostet halt auch irgendwie so ab 10.000 Euro aufwärts. Ist auch klar, dass es am Telefon passieren muss, weil das kannst du nicht automatisiert verkaufen. Also kein Mensch kauft wahrscheinlich nicht mal ab 2.000 Euro irgendwas durch einen Button, den du halt drückst. Ne? Aber auch das müsst ihr ja erstmal stemmen können in Form von Mitarbeitern, Personal, das muss ja irgendjemand übernehmen. Das heißt hier die Anschlussfrage, wie groß ist denn euer Team, dass ihr es euch überhaupt leisten konntet, jedes Mal in persönliche Gespräche zu gehen, weil die Monetarisierung und Finanzierung eures Unternehmens passiert ja sowieso erst, wenn das richtig verkauft worden ist. Das ist ja eine Vorfinanzierung in dem Fall von Zeit von euch, in dem Fall, ne? Weil es geht ja nur um ein Gespräch, das erst bei euch eventuell mal hochlädt. Und da ist ja immer noch keine Garantie, dass es verkauft wird. Und die Zeit, bis es zum Verkauf kommt, ist ja auch noch dabei. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, wie groß seid ihr eigentlich? Und hinterher die Frage, seid ihr dementsprechend auch finanziert? Also Investoren getrieben oder nicht?
Genau. Also wir sind aktuell so um die 40 Leute hier in Berlin. Das heißt, also wie du sagst, es braucht dann schon auch eine gute Mannschaft, eine gute Truppe, die das abfangen kann und abbilden kann, um das Thema voranzutreiben und die auch sehr gut in dem sein müssen, wie sie die Gespräche führen, dass sie auf der einen Seite sich Zeit nehmen, um das Vertrauen aufzubauen, und auf der anderen Seite aber auch in dem Sinne effizient sind, um die Anfragen, die reinzukommen, irgendwie aktuell sind das so zwischen 5 und 15 am Tag, was an Neuanfragen reinkommt, die zu bearbeiten, weil das ja nicht nur der Erstkontakt bleibt, sondern danach gibt es auch einige Nachfolgegespräche in den meisten Fällen, das abzubilden. Das heißt, das ist auch so die Balance zwischen sich Zeit nehmen, aber auch zu schauen, dass man die Gespräche effizient führt, um das auch abbilden zu können. Und ja, wie du auch sagst, so, das ist ein Thema, wo wir in Vorleistung gehen. Das heißt, es dauert auch Zeit, das aufzubauen. Es dauert, bis man zu dem Punkt kommt, wo dann auch irgendwo der Cashflow fließt. Das ist bei uns zum einen so diese Aufwandsentschädigung als erster Schritt, aber dann vor allem die Erfolgsvergütung. Und um das zu finanzieren, sind wir auch über verschiedene VCs finanziert und verschiedene Business Angels haben da in Summe über 5 Millionen Euro aufgenommen, um im Prinzip dieses Wachstum vorzufinanzieren und auch um die Entwicklung der Software etc. vorzufinanzieren.
Ich glaube, wenn man das so ein bisschen betrachtet, gut, jetzt kenne ich mich halt einfach sehr gut aus, vielleicht konnte das jetzt nicht schon jeder sehen, aber das ist, am Ende des Tages ist einem, mir ist es mittlerweile schon bewusst, denn ich muss die Frage hinterherhauen, ob ihr profitabel seid. Und ich sage vorab, ich glaube, 95% der Leute sind es nicht. Und das heißt auch nichts Schlechtes mit, also um Gottes Willen, das ist nichts Schlechtes. Denn alle sind auf dem Weg ja dahin, profitabel zu werden oder sie arbeiten auf den Exit hin, was auch vollkommen okay ist. Aber die meisten sind es nicht. Und ich möchte halt, dass die Leute, die diesen Podcast hören, verstehen, dass es ein harter Brocken, den du irgendwie, querhauen musst, damit du da hinkommst, überhaupt eine schwarze Zahl zu schreiben. Und ich möchte, dass die Leute verstehen, was da für ein Prozess hinter steckt, da überhaupt hinzukommen. Deswegen stelle ich dir die Frage, ob ihr profitabel seid und auch im Verhältnis zu der Summe, die ihr abgeschlossen habt, was fließen denn im Jahr so an Deals bei euch rum? Also wie viel Umsatz bleibt so bei euch kleben, sage ich jetzt einfach mal so, in der Größenordnung, ne? Nicht genau alles.
Ja. Nee, genau. Also an sich auch planen wir damit, nicht profitabel zu sein, weil wir einfach auch, wie du sagst, so in der Frühphase von einem Startup, von einem Unternehmen, kommt es auch nicht aus meiner, also je nachdem, welchen Weg man geht, wir haben den Weg gewählt, über Wagniskapital finanziert zu sein, dann kommt es nicht darauf an, dass man immer die schwarze Null da stehen hat und profitabel ist, sondern es kommt darauf an, dass man sich ja Assets aufbaut, dass man sich im Markt ein USP aufbaut und dass der sich auch im Sinne materialisiert, dass man schnell wächst und irgendwo Wachstumspfad zeigt, weil am Ende auch Wagniskapitalgeber nicht investieren, um dann ein Unternehmen zu haben, das irgendwie gerade so profitabel ist, sondern es geht darum, irgendwo einen Marktführer aufzubauen, es geht darum, einen Category Leader aufzubauen und das kann im Zweifel auch Geld kosten, muss aber dafür aber auch irgendwo eine gute Wachstumsentwicklung haben und gut vorangehen. Und genau, also so, wo wir aktuell stehen, ist Umsatz so also im siebenstelligen Bereich. Von der Größenordnung sind jetzt auch letztes Jahr trotz Corona nochmal vom Umsatz verdoppelt. Da eigentlich echt zufrieden gewesen. Das war im M&A-Bereich. An sich, jetzt entwickelt sich es wieder gut, aber zwischendurch war so eine Phase, wo erstmal alles ein bisschen auf Pause war, wo eine leichte Schockstarre war im Markt. Von daher, da sind wir echt sehr zufrieden, wie sich das dann trotz Corona-Krise eigentlich entwickelt hat.
Ja, super. Ja, herzlichen Glückwunsch. Man muss ja auch dazu sagen, bei 40 Mitarbeitern bleibt auch ein großer Kostenpunkt. Das heißt, also es muss ja schon irgendwie in der Kategorie siebenstellig sein im Jahr, sonst wird es irgendwann schwierig. Und ich glaube, ihr seid auf einem ganz guten Weg, das irgendwie zu packen. Und ich fand es ist eine sehr, sehr gelungene Folge. Deswegen an der Stelle schon mal danke, Pascal, dass du Teil dieses Podcasts warst. Es gab sehr, sehr coole Insights und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht in einem halben Jahr hier nochmal sitzen und das Ganze Revue passieren lassen und wir knüpfen an dieses Gespräch an und sprechen noch über so viele weitere Themen. Denn ich glaube, ganz viele da draußen können davon lernen aus den Prozessen, die ihr gemacht habt, weil es eben nicht nur klassische Plattform ist, einen User onzuboarden, denn teilweise auch Richtung Enterprise geht, nämlich ein Telefonat zu führen mit vielen Follow-ups, ihr geht viel in Vorfinanzierung. Und bei manchen oder vielen Enterprise-Software ist es ja so, dass das Gespräch stattfindet und dann findet direkt der Verkauf statt. Das heißt, das Cash fließt sofort bei euch relativ spät, da es aufgrund eures Monetarisierungsmodells so ist. Deswegen, glaube ich, gibt es auch viele, viele weitere Themen, über die wir sprechen könnten. Und erstmal an der Stelle vielen Dank, dass du Teil dieses Podcasts warst.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Dann würde ich natürlich an der Stelle sagen, falls da draußen jemand ist, der sein Unternehmen verkaufen möchte oder vielleicht auch Investor ist und gerne Unternehmen kauft, der soll sich unbedingt bei Pascal melden. Ihr findet alles zu Pascal und Karl in den Shownotes. Den Pascal kann man sehr gut auf LinkedIn erreichen. So haben wir uns, glaube ich, auch kennengelernt. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr dieser Episode eine Sternebewertung dalasst. Und wir hören uns nächste Woche. Ich lasse das letzte Wort dir, Pascal. Und bin raus. Bis zur nächsten Episode. Bis dahin, dein Pascal. Ciao.
Ja, vielen Dank und hat Spaß gemacht. Auch immer wieder sehr spannend, nochmal das ganze Thema so ein bisschen Revue passieren zu lassen und nochmal in so einem externen Sparring durchzusprechen. Von daher gerne im halben Jahr nochmal eine Fortsetzung oder Vertiefung. Meistens passiert ja auch recht viel in der Zwischenzeit.